Hallo, so Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Titel heute: Planlos in die Dividendensaison? Fragezeichen? Hoffentlich nicht. Fangen wir damit an. Nochmal, was hatten wir letzte Woche schon angesprochen? Was bewegt die Märkte? Ganz links in Grau waren die Punkte, die wir letzte Woche angesprochen haben. Auf der rechten Seite habe ich jetzt nochmal die Punkte aufgeführt, wo es was Neues gab. Planlos ist vielleicht das Wort, was hier bei Trumps Aussagen ganz gut passt zum Krieg. Es fehlt nach wie vor ein Endziel bzw. eine Exit-Strategie. Jetzt versucht man, Verbündete ins Boot zu holen. Einerseits China, andererseits die NATO, damit die Straße von Hormuz frei bleibt. Bei beiden Ländern bzw. Organisationen arbeitet man mit Erpressung. Das kommt im Falle China nicht gut an. Dementsprechend ist der amerikanisch-chinesische Gipfeltreffen abgesagt worden. Auch die NATO wird sich an der Sicherung der Straße von Hormuz nicht beteiligen. Hauptproblem im Iran-Krieg bleibt nach wie vor der Ölpreis und damit die Inflation. Und Inflation ist das, was Trump definitiv nicht gebrauchen kann für die Midterm-Elections, die dann ja auch im zweiten Halbjahr dieses Jahres stattfinden. Zollurteil hatten wir letzte Woche noch angesprochen. Hier gibt es oder hier habe ich keine neuen Nachrichten gefunden. Gleichwohl bleibt das eine Unsicherheit, die eher belastet. Den Technologiesektor haben wir letzte Woche angesprochen über Finanzierung bei Datencentern. Private Credit war das Thema. Das war auch ein Thema bei vielen anderen, die über die Kapitalmärkte sprechen, auch Investmentbanken. Also da waren wir relativ nah an einem wichtigen Punkt für die letzte Woche. Wir hatten diese Woche gesehen, dass Nvidia die neuen Chips bewirbt und sagt, dass man hier 1 Billion US-Dollar Umsatz bekommen kann. Gleichwohl stellt sich da natürlich die Frage, wie es dann mit der Finanzierung aussieht. Wir hatten jetzt eine Partnerschaft zwischen Meta und Nebius. Nebius war ja ein Unternehmen, was ich letzte Woche gezeigt habe, was eher insolvenzgefährdet ist. Hier wurde eine Partnerschaft bekannt gegeben über 26 Milliarden. Das hat beiden Unternehmen geholfen, hat aber da nicht dazu geführt, dass die Prognose angehoben worden ist. Dementsprechend da mal ein Fragezeichen. Adobe kam letzte Woche mit Zahlen. Wir fanden die Zahlen ganz gut. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Und Konjunkturdaten, Arbeitsmarktdaten kamen, ich habe mal aufgeschrieben, low fire, low hire. Das heißt, wenig Kündigung, aber auch wenig Neueinstellung. Der Michigan Survey kam, der war ein bisschen schwächer als im Vormonat, allerdings auf hohem Niveau. Also hier sieht man so ein bisschen, dass der Effekt Iran-Krieg jedenfalls für die Erwartung eher negativ ist. Dick unterstrichen diese Woche, was machen die Notenbanken? Da kommen wir gleich dazu. Und wir haben noch das Thema US-Shutdown weiterhin ein Thema. Das heißt, wir haben hier relativ viel Unsicherheit, relativ viele Punkte, die eher belastend wirken. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, nämlich Nachrichtenflut diese Woche, Zentralbanken. Ich habe mal alle Zentralbanken aufgeführt, die diese Woche zahlen, die diese Woche tagen, auch das Datum und hier die Erwartung. Und was man sieht, ist, dass die meisten Zentralbanken ihre Zinsen beibehalten wollen, außer Brasilien. Hier steht eine Kürzung der Zinsen im Raum. Warum beibehalten? Wir haben das Thema Inflationsgefahr ausgelöst über den höheren Ölpreis und jetzt auch die Blockade der Straße von Hormuz. Das heißt, die Gaspreise steigen, die Transportkosten steigen, die Düngepreise steigen. Das heißt, zum Schluss werden auch wahrscheinlich die Nahrungsmittelpreise steigen. Summa summarum alles Punkte, die für eine höhere Inflation sprechen. Das heißt, für die Zentralbanken, Zinssenkungen sind derzeit schwierig zu argumentieren. Für den Konsumenten bedeutet das höhere Inflation, gegebenenfalls höhere Zinsen, reduziert meine Kaufkraft, was dann wieder schlecht ist für den zyklischen Konsum. So, jetzt hat die Reserve Bank of Australia bereits eine Zinsaussage gemacht. Erwartet war ja ein Halten bei 3,85, gekommen eine Erhöhung um 25 Basispunkte auf 4,10. Das heißt, wir haben hier eine Erhöhung gesehen. Indonesien kam auch schon, hier wurden die Zinsen beibehalten. Heute Abend ist dann Federal Reserve in den USA und morgen die EZB, wo wahrscheinlich dann Zinssenkungen verschoben werden. So, das waren zwei negative Blöcke, also höhere Inflation, höhere Zinsen ist nicht gut für die Märkte und Unsicherheit ist nicht gut für die Märkte. Jetzt mal positive Interpretationen. Hier habe ich was gefunden von Merrill Lynch, ich habe es übersetzt. Die politische Unsicherheit liegt aktuell auf dem höchsten Niveau seit dem Liberation Day 2025. Historisch betrachtet erzielte ein Kauf des S&P 500 in solchen Phasen von Unsicherheit im Durchschnitt eine Rendite von 18% über die folgenden 6 Monate. Das ist schön. Über steigende Kurse würden wir uns freuen. Allein es ist eine Hoffnung und uns fehlt ein bisschen der Glaube, vor allem wenn man die ganzen Punkte sieht, die derzeit unsicher sind. Zweiter Punkt, auch was Positives, Dividendensaison. Wir haben ja im Titel planlos in die Dividendensaison. Deswegen hier meine Aussage zur Dividendensaison. Während der Dividendensaison kommt es oft zu Seitwärtsphasen. Ex-Dividendenabschläge drücken die Indizes kurzfristig, gleichzeitig stabilisieren Reinvestments und defensive Nachfrage. Typisch ist eine gedämpfte, leicht positive Performance bei erhöhter Rotation. Rotation war ein Thema, was wir jetzt schon die letzten paar Mal hatten. Leicht positive Performance hört sich auch gut an. Das Schöne an den vielen Dividendentiteln ist, dass sie einerseits von der Rotation profitieren, andererseits recht günstig sind. Also das sind die zwei Punkte, die wir derzeit haben. Einmal negativ, einmal positiv. Wenn wir uns jetzt den S&P 500 anschauen, ich habe oben hingeschrieben in die Überschrift Fakten versus Hoffnung. Wir sehen, dass der S&P seit Jahresbeginn nichts gemacht hat, leichte Kursverluste. Auf Indexebene profitiert man hier nicht von der Rotation. Das liegt einfach daran, dass der Technologiesektor sehr groß ist in den USA und die eher defensiven oder die profitierenden Sektoren eher klein sind. Wir sind auf die 200-Tage-Linie jetzt aufgesetzt. Im RSI sieht es nicht so schlecht aus. MACD könnte sich noch verbessern. Wir sprechen in den USA über ein KGV von 23 aktuell, im nächsten Jahr von etwa 18. Wir haben aber in den USA, anders als in vielen anderen Regionen, ein zweistelliges Gewinnwachstum. Dieses zweistellige Gewinnwachstum wird zu einem Drittel von den Mac 7 getragen. Die Erwartungen sind für dieses Jahr 7% Umsatzwachstum. Wir haben zweistelliges Gewinnwachstum, das heißt, die Margen sollten weiter steigen. Nichtsdestotrotz, weil wir einfach auch höher bewertet sind. Die Aktienprämien sind relativ niedrig. Das heißt, wir haben hier ein Risk-on-Trade. Das wäre vielleicht auch wieder was gegen Investments in den USA. Fazit, wir haben vor allem den Tech-Sektor in den Indizes vertreten. Hier haben wir sehr hohe Erwartungen, was wir jetzt auch in der Berichtssaison gesehen haben, dass es hier sehr viel Volatilität gab. Von den Charts können wir uns kurzfristig eine Gegenbewegung versprechen. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Ähnliches Bild in Europa, nur ich würde sagen, in Europa ist das Bild positiver. Wir sind hier auf die 100-Tage-Linie, nicht auf die 200-Tage-Linie gestoßen. Wir haben starke Kursreaktionen nach dem Iran-Krieg. Es ist ein exogenes Event. Wir haben ein KGV von 15 beziehungsweise im nächsten Jahr von 14. Ja, wir haben nur ein einstelliges mittleres Gewinnwachstum, also um die 5-7%. Wir haben Dividendenrenditen von etwa 3% und auch hier die Aktienprämie ist bei 6% eher niedrig, aber besser als in den USA. Was wir für Europa bräuchten, volkswirtschaftliche Erholung, gut, das ist mit Iran-Krieg jetzt und mit der höheren Inflation oder höheren Energiepreisen schwer darstellbar. Fiskalprogramme bei unterstützender Zinspolitik. Unterstützende Zinspolitik muss man mal abwarten. Fiskalprogramme, wenn man da die Nachrichten in Deutschland hört, dass das 500 Milliarden Sondervermögen teilweise zweckentfremdet worden ist, ist auch nicht unbedingt förderlich. Das Einzige, was nach wie vor gilt, ist Sektorrotation, weil wir in Europa einfach defensivere Sektoren haben. Damit kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Dividendensaison als Investmentthema. Wir hatten ja jetzt ein paar Mal schon hier auf den SGKB-Aktiendividendenfokus hingewiesen. Deswegen einfach hier nochmal, auf welche Kriterien bei den Dividenden achten wir. Das ist Nummer eins, die Dividendenrendite. Wir finden es attraktiv, wenn wir Unternehmen finden, die nachhaltig 4% Dividendenrenditen haben, beziehungsweise auch höhere. Die finden wir derzeit sehr gut, beispielsweise bei Banken, bei Versicherungen, bei Energie und bei Versorgern. Ich habe hier hinten mal okay hingeschrieben, das könnte für die nächsten Jahre nachhaltig sein. Wo wir auch hohe Dividendenrenditen sehen, ist im Bereich Autos. Trotz Kürzungen sind die Dividendenrenditen hier hoch. Ich habe hier aber Fragezeichen gemacht, das ist ein Bereich, wo wir jetzt nicht unbedingt investieren wollen, weil wir natürlich die Themen wie Zollthematik und Kaufkraft des Konsumenten haben. Dividendenrendite ist ein Thema, was wir im ersten Halbjahr haben, beziehungsweise eigentlich jetzt haben. Im zweiten Halbjahr schauen wir dann immer eher auf das Dividendenwachstum und hier mögen wir Unternehmen, die ihre Dividende stetig erhöhen, wo wir ein Wachstum von 7% und mehr sehen. Das sind auch wieder Versicherungen, das können Versorger sein, aber das sind vor allem Unternehmen mit strukturellem Wachstum wie eine Visa, eine L'Oreal, eine BlackRock. Das sind Unternehmen, die bei Dividendenrenditen natürlich nicht auffallen, weil sie eher unter 1% zahlen. Nichtsdestotrotz ist das Dividendenwachstum zweistellig stellenweise und dementsprechend sind diese Unternehmen für uns auch interessant. Letzter Punkt, Dividendenaristokraten, das geht so ein bisschen einher mit Dividendenwachstum. Das sind Unternehmen, die über einen sehr, sehr langen Zeitraum ihre Dividende konstant beziehungsweise gesteigert haben, also kein Dividendenausfall in der nahen Vergangenheit war. Das sind Unternehmen wie eine Nestle, eine Johnson & Johnson, eine Fortis. Fortis ist ein kanadischer Versorger, den wir letzte Woche getroffen haben. Das sind die Münchner Rück und die Allianz als Beispiele. Jetzt habe ich hier drei Punkte mitgebracht. Bei allen Punkten hatte ich ein paar Beispiele genannt. Bei allen Punkten gemeinsam war der Versicherungssektor genannt. Dementsprechend schauen wir jetzt auf den Versicherungssektor. Hier gab es auch eine Zuschauerfrage zu Ping An. Ping An ist eine chinesische Versicherung, die ich damit auch gleich abarbeiten möchte. Das sind erstmal Versicherungen. Im oberen Teil sind die europäischen Versicherungen. In der Mitte Allstate und Progressive sind zwei amerikanische Versicherungen. Tokio Marine, wie der Name schon sagt, eine japanische Versicherung. Ping An, die chinesische Versicherung. Ich habe einfach mal das KGV für 26 und 27 abgetragen und statt auf den Durchschnitt bin ich auf den Median eingegangen. Wir sprechen hier von einem KGV im Median von 10,9 beziehungsweise 10,6. Das heißt, dieser Sektor oder diese Unternehmen, die wir aktuell auch im Fonds haben, sind eher günstig. Die Dividendenrendite liegt im Median bei 4,5%, also Dividendenrendite für uns attraktiv. Was das Ganze noch attraktiver macht, ist, die meisten Versicherungen haben Preismacht, erhöhen die Preise und können so ein Wachstum von um die 7% für ihre Dividende zeigen. Ich habe auch gleichzeitig die Ex-Tage aufgeschrieben. Das sind die Tage, an denen man die Aktie haben sollte, im Portfolio haben sollte, wenn man die Dividende für dieses Jahr bekommen will. Jetzt vielleicht noch eine Aussage dazu. Europäer zahlen meist einmalig Dividende. Also dann kommen diese 4,4% bei der Münchner Rück, kommen am 30.04. AXA ist hier ein Beispiel, eine Ausnahme. Wir haben hier zwei Dividendenzahlungen. Die Amerikaner zahlen normalerweise 4 Dividenden. Das heißt, die 2,1 bei Allstate muss ich natürlich durch 4 teilen. Das heißt, Dividendenrenditen bei Amerikanern sind gering. Die Asiaten sind eher mit 2 Zahlungen unterwegs. Wir haben hier keine Unterscheidung gemacht zwischen Sachversicherer, Lebensversicherer und Rückversicherer. Es gilt eigentlich für alle dasselbe, dass sie über Preismacht verfügen und die Demografie auch noch für sie spricht, sodass wir hier weiteres Wachstum sehen können. Es wird immer wieder gesagt, Schadenevents sind kurzfristig negativ für Banken. Also wenn ein großer Hurricane durch den Golf zieht und eine Stadt erwischt, ist das erstmal negativ für Münchner Rück, aber auch für die anderen Versicherungen. Nichtsdestotrotz, langfristig ist das positiv, weil das die Basis ist dafür, dass man zukünftig die Preise erhöhen kann. Also nochmal zu den Versicherungen. Sie profitieren einerseits von der Sektorrotation und sie sind attraktive Dividendenzahler. Dementsprechend lohnt sich vielleicht diese Tabelle, gerade mit den Ex-Tagen, wenn jemand Dividenden einsammeln möchte. So, jetzt die zweite Zuschauerfrage, war so Cameco. Cameco hatten wir in der Folge Iran-Krieg erwähnt. Wir hatten damals gesagt, wenn die Energiepreise steigen, also Öl steigt, steigt auch Kohle und Uran. Die Aktie hat seitdem etwa 6% verloren. Das ist also jetzt nicht ganz eingetreten, was wir erwartet haben. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, der Uranmarkt ist sehr, sehr stark. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Wir sehen trotz hoher Preise keine neue Mine. Cameco hätte eine neue Mine beziehungsweise eine Mine, die sie wieder in Betrieb nehmen könnten. Da wären die Kosten etwa bei 25 US-Dollar je Pfund. Wir haben derzeit Niveaus auf Spotmarkt von 80. Im Kontraktmarkt haben wir jetzt erstmalig auch Kontrakte um die 100 gesehen, allerdings von einem Mitbewerber. Wenn man jetzt 100 als Kontraktpreis nimmt, 25 als Förderkosten, sieht man, was für eine Marge diese Mine hat. Aber Cameco hat sich entschieden, diese Mine noch nicht zu eröffnen. Wenn wir uns anschauen, was für Nachrichten die letzten zwei Wochen kamen, muss man auch hier sagen, eher positiv. Zahlen von Uranium Energy kamen, die wurden gut aufgenommen. Was mich ein bisschen überrascht hat, war, wie viel Lager Uranium Energy vorhält. Das Lager wird deswegen vorgehalten, weil man das bei höheren Preisen dann an den Markt geben will. Die zweite Aussage war von Ursula von der Leyen in Frankreich. Sie hat dazu gegeben, dass die deutsche Atomenergiepolitik aus ihrer Sicht ein Fehler war. Sie hat sich bekannt, dass man in Europa mehr SMRs bauen will. SMR steht für Small Modular Reactor. Das sind kleinere Atomkraftwerke, die derzeit auch in den USA an den Datencentern gebaut werden sollen. Wenn Europa hier noch mehr SMRs baut, heißt das natürlich auch, dass man in Zukunft mehr Uran braucht. Das heißt, wieder ein positiver Punkt für die Nachfrage. Das heißt für mich, der Investment Case ist hier intakt. Wir haben Cameco mit 1,5% im Fonds gewichtet. Das ist eine Beimischung, die aus unserer Sicht signifikant ist. So, heute haben wir auch mal wieder eine Aktie der Woche mitgebracht, allerdings mit dem Zusatz opportunistisch, weil sie nicht ganz reinpasst. Wir reden die ganze Zeit über Sektorrotation, wir reden darüber, dass KI eher für manche Unternehmen einen negativen Effekt hat. Wir wollen eigentlich defensive dividendenzahlende Sektoren kaufen. Wir kommen jetzt mit Adobe um die Ecke. Adobe hat letzte Woche Zahlen gebracht. Wir fanden, dass sie operativ stark waren. Wir haben also ein Umsatz- und ein Gewinnwachstum um die 10% gesehen. Wir haben eine Prognose, die dieses Wachstum auch in Zukunft fortschreibt. Die Aktie handelt auf dem 11er KGV. Das heißt, wenn diese Aktie mit 10% Gewinnwachstum wächst, reden wir hier über ein PEG-Ratio um die 1, was natürlich für den Technologiesektor sehr günstig ist. Warum ist die Aktie dennoch gefallen? Der CEO ist zurückgetreten nach 18 Jahren, als wird hier Nachfolger gesucht. Der Markt interpretiert dies als schlechten Zeitpunkt, weil man ja mit KI und Substitution durch KI für die eigenen Produkte beschäftigt ist. Jetzt muss man aber auch sagen, die Gewinne kommen trotzdem. Die Prognose sagt ja zweistelliges Gewinnwachstum. Das heißt, wir haben hier eine günstige Aktie und wir würden die eigentlich opportunistisch eher kaufen. Wir machen das über Short Puts, also über Derivate. Wir haben aber auch die Position bereits im Fonds. Und damit kommen wir dann auch zum Fazit. Wir haben weiterhin sehr viel Unsicherheit an den Kapitalmärkten. Wir haben Iran, Zollpolitik, Technologiesektor, Notenbanken, US-Shutdown, Midterm-Elections. Zinssenkungen werden wahrscheinlich ausgepreist oder nach hinten geschoben, weil wir neu das Thema Inflation haben. Die Kapitalmärkte befinden sich vor dem Hintergrund Fakten, die eher negativ sind, Hoffnung, die eher positiv sind. Eine Hoffnung ist die Dividendensaison, die jetzt in Europa startet, für die wir auch eher positiv gestimmt sind, weil da einfach das Wort Sektorrotation wieder passt. Wir haben auf die Versicherungen geschaut, die sowohl bei den Dividendenrenditen als auch im Dividendenwachstum recht attraktiv erscheinen. Wir sind auf die Zuschauerfrage Cameco eingegangen. Aktie der Woche, opportunistisch, weil sie nicht ganz in das Set reinpasst, ist Adobe. Und der Titel war planlos, hoffentlich nicht, da der Fokus bei uns auf Rotation, auf Value und auf Dividende liegt. Das war's heute von meiner Seite. Ich wünsche noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Alles Gute, Ihr Christian Gombert.